Deutschlandfunk Kultur. Kompressor.
Er hat auf diese Nacht gewartet. Er hat auf mich gewartet. Ich habe auf ihn gewartet.
Schnell, lauf nach Hause und bleib drin!
US-Schauspielerin Jamie Lee Curtis als mittlerweile ergraute Laurie Strode aus der Horrorfilmreihe Halloween. Und mit er meint sie Michael Myers, der Mörder mit der weißen Maske, der seit 40 Jahren in amerikanischen Vororten sein Unwesen treibt. Der 11. Teil des Horrorklassikers kommt morgen ins Kino und sieht sich als direkte Fortsetzung vom allerersten Halloween-Teil 1978. Über die Rückkehr des langsamsten aller Serienkillers und die Bedeutung der Reihe sprechen wir mit Horrorfilm-Experte und Vizepräsident der DEKRA Hochschule für Medien in Berlin, Markus Stiegelegger. Hallo.
Hallo.
Fangen wir erstmal von vorne an. Die Horrorreihe Halloween begann ja vor 40 Jahren. Was ist so das Besondere dieses Films für das Genre?
Also der Film Halloween hat 1978 für relativ wenig Geld produziert, also einen sehr hohen Erfolg verzeichnet und hat damit quasi das Horrorfilmgenre teilweise neu definiert und ihm ein neues Subgenre gegeben, nämlich den Teenie-Slasher-Film. Teenie-Slasher-Filme sind Filme, in denen Teenager von bösartigen, aber meistens persönlichkeitslosen Killern verfolgt werden. Und Halloween war eben eine Art Prototyp dieser neuen Spielart. Und Michael Myers ist dann, wie später auch in den Freitag der 13. Film, die danach kamen, Jason Voorhees, so eine Ikone dieser Teenie-Slasher-Spielart geworden.
Und es gibt noch eine Besonderheit, was mit Halloween aufkam, ist die sogenannte Final Girl-Theorie. Was ist damit gemeint?
Final Girl ist eine Theorie, die über das Horrorkino der 70er Jahre entwickelt wurde und eigentlich schon 74 bei dem Film Texas Chainsaw Massacre anknüpft. Es geht darum, dass in diesen Filmen meist eine weibliche Person überlebt und im Idealfall auch das Böse zumindest zeitweise besiegen kann. In Halloween ist es tatsächlich so, dass da die Regeln, die später wichtig wurden, definiert wurden, dass diese Person meistens eine zwar selbstbewusste oder selbstbestimmte, aber nicht sehr sexuelle Person ist. Denn die ganzen sexuell aktiven Teenager in diesen Filmen sind die Opfer, die Wunschopfer des Killers, während eben die Überlebende, das Final Girl, die dann letztlich triumphiert, ihre eigene Sexualität quasi ausblendet oder überwindet. Und das ist ein bisschen ein Element, das fast schon reaktionär anmutet, wenn man diese Filme aus heutiger Sicht betrachtet.
Da deuten sich bestimmte Moralvorstellungen an. Wie ging es denn weiter mit den Halloween-Fortsetzungen?
Es gab relativ bald, 1981 gedreht und in Deutschland auch 82 im Kino, einen Halloween 2, der von Rick Rosenthal inszeniert, aber von John Carpenter noch weitgehend betreut war. Also es ist ein Film, der sehr direkt an den ersten Film anknüpfte und ihn auch direkt fortsetzte. Er spielt in derselben Nacht genau und er zeigt auch das Ende des Killers, der also explodiert in einem Krankenhaus am Schluss. Das hätte im Grunde die Reihe beendet, aber der dritte Teil hat einen ganz neuen Weg eingeschlagen. Da ging es eben nicht mehr um den Killer, es ging um einen korrupten Maskenfabrikanten, der an Halloween also die Kinder damit manipulieren möchte und den Weltuntergang herbeiführen will. Also Halloween 3 ist so ein Außenseiter in dieser Reihe. Und man ist in den 80er Jahren dann wieder zurückgekommen zu der Ikone Michael Myers und hat die parallel zum Erfolg der Freitag der 13. Filme aufgebaut als eine Halloween-Filmreihe, die zwischen Teil 4 und Teil 6 immer wieder neue Konzepte durchspielte.
Also man muss diese Reihe so verstehen, dass es eben Verästelungen gab. Und jetzt Teil 11 will so tun, als ob all die Filme davor nicht passiert sind und setzt im Grunde wieder an am Original von 1978. Schauen wir uns doch mal die Rolle von Jamie Lee Curtis an, die Laurie Strode. Jamie Lee Curtis ist wieder mit dabei. Wie hat sich diese Frauenfigur verändert oder entwickelt?
Jetzt hat sich ihre Figur so verändert, dass sie schwer traumatisiert ist noch immer von damals, ihre Tochter und ihre Enkelin mit traumatisiert hat und die ganze Familie quasi zu einem wehrhaften System gegen das Böse erziehen wollte. Das ist in gewisser Weise gescheitert, weil sich ihre Nachkommen dagegen wehren und sie selbst wird zu einer wunderlichen Außenseiterin, die all Waffen hortet und einen Keller so eingerichtet hat. Das ist ein Überraschungseffekt im Film auch, wie der tatsächlich funktioniert. Also sie ist eigentlich eine Figur der Rache geworden.
Ja, drei Frauen, die sich der Rache widmen, ein Jahr nach Hashtag MeToo. Müssen wir das vielleicht auch als feministische Parabel sehen?
Ich Ich würde gerne ja sagen, dass das hier im Grunde das wesentliche Konzept ist. Der Film hat tatsächlich recht differenzierte Ansätze, was die Frauenfiguren betrifft. Die sind auch unterschiedlich. Das ist ja schon mal ein erster Schritt, dass man also verschiedene Frauenkonzepte und Frauenbilder in diesem Film hat. Aber ob er wirklich so effektiv dabei ist, ich finde, dass der neue Film in der ersten Hälfte sehr ambitioniert ist und sehr ungewöhnliche Entscheidungen macht und auch die Figuren sehr gut etabliert. Und das verliert sich dann ein bisschen in der straighten Spannungsinszenierung, die in der zweiten Hälfte dann in den Vordergrund tritt.
Also sind Sie eher enttäuscht? Haben Sie sich überhaupt gegruselt?
Naja gut, jetzt muss ich sagen, ich habe so unzählige Horrorfilme gesehen, dass für mich dieser Film schon sehr genretypisch ist auf seine Weise. Er wiederholt zum Teil oder zitiert positiv gesagt Szenen aus den früheren Teilen. Interessanterweise gab es ja auch Neuinterpretationen, Halloween 1 und 2 von Rob Zombie, die ebenfalls für diesen neuen Film gar nicht unwichtig sind, die aber auch ignoriert werden quasi. Das war der Versuch einer Psychologisierung des ganzen Geschehens. Das wird jetzt in dem neuen Film wieder zurückgenommen. Der Killer bleibt das Gesichts- und namenlose Böse. Man sieht ihn ja auch nie als mit menschlichem Gesicht wirklich, sondern er bleibt die Maske und diese Chiffre des Bösen. Und damit knüpft der Film schon sehr stark an die Tradition auch an.
Und es kann ja auch sein, dass die Angst, die in dem Film gezeigt wird, ist ja auch wiederkehrend vielleicht ein Spiegel für gesellschaftliche Ängste. Wenn wir das vergleichen, wie sah es Ende der 70er Jahre in den USA aus? Was für eine Angst war da vielleicht gemeint und wie ist es jetzt?
Es ist so, wie ich erwähnte, dass der erste Film so eine etwas reaktionär anmutende, strafende moralische Philosophie verfolgt, die aber jetzt wirklich nur sehr unterschwellig ist. Das ist nicht die Programmatik des Films. Der neue Film gibt sich tatsächlich Mühe, so eine Art Differenziertheit in dem Gesellschaftsbild zu entwerfen, auch Familien zu hinterfragen, Dysfunktionalität zu thematisieren, weibliches Empowerment zu zeigen. Es gibt Geschlechtergrenzen, sind nicht mehr so eindeutig wie früher. Also es gibt so androgyne Elemente, wenn die beiden Protagonisten, die Jugendlichen, sich als Bonnie und Clyde, aber Geschlechter getauscht, dann präsentieren in diesem Film. Solche Elemente sind natürlich neu und reflektieren auch neue Ansätze in der Gesellschaft.
Und zum Schluss, ist Halloween jetzt eigentlich zu Ende erzählt oder müssen wir noch mit einem Teil 12 rechnen?
Ich gehe davon aus, wenn dieser Film erfolgreich war, dass wir definitiv mit einem weiteren Film rechnen müssen, weil im Grunde die ikonische Figur bleibt unsterblich. Das Böse ist nicht zu töten und in dieser Logik bleibt der Film doch eigentlich auch noch in der Schwebe.
Sagt Horrorfilmexperte und Professor für Film und Fernsehen Markus Stiegelegger über Teil 11 der Horrorfilmreihe Halloween. Danke Ihnen.
Sehr gerne.